Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
So, hallo, guten Morgen. Hier ist Kai Blasberg. Mein Name ist Kai Blasberg und ich sitze bei Uwe Boll im Wohnzimmer. Und ich schaue auf den Rhein. Ich sehe zwei Schwäne. Ich sehe aber Uwe nicht. Jetzt
richtig.
Muss ich natürlich die Frage stellen, wo ihr jetzt schon mal zusammen seid, im Chateau Neuf, die Papprausch des Uwe Magnum Boll. Warum seid ihr nicht zusammen? Das hat technische Gründe, weil wir die Interdependenzen nicht im Griff haben. Wir haben eigentlich gar nichts im Griff. Und das hier ist ein physikalisches und technisches Wunder, dass wir uns überhaupt verständigen. Und ist nur darauf zurückzuführen, dass Walter den Ton laut gedreht hat. Einfach mit seiner Playmobil-Box.
Was ist das? Xbox? Nee, so ist ein PlayStation-Kopfhörer, den du auf hast. Ja. Und du hallst wie Sau, weil du sitzt bei mir im Esszimmer, ich sitze bei mir im Büro.
Das kannst du dir mal vorstellen, so ist das bei dir immer.
Nö, ich hall hier weniger wie du jetzt da.
Ich halle halt sehr, deswegen nehme ich das Mikro jetzt ein bisschen mehr an den Mund.
Also liebe Hörer, ihr müsst euch Folgendes überlegen. Der Kai kam gestern noch mit einem weiteren Überraschungsgast zu mir nach Hause. Dann haben wir natürlich zu viel getrunken, so musste ich mitten in der Nacht eine Kopfschmerztablette nehmen.
Echt?
Dann haben wir Brötchen geholt, haben gefrühstückt und anstatt jetzt bei mir im Büro zu sitzen, das Mikrofon in die Mitte zu tun, wo es dann auch hallen würde und wir reden beide einfach Gesicht zu Gesicht. Nein, will er unbedingt in zwei verschiedenen Räumen sitzen aufgrund der Technik.
Ja,
und daher sind wir jetzt
nicht mehr so schlimm, oder?
Nein, aber ich könnte quasi rüberlaufen jederzeit.
Und so, ich habe jetzt folgendermaßen ein Hörer von uns, der Jürgen, hat uns geschrieben. Wir sollen das mal thematisieren und dann habe ich ihm versprochen, dass ich das auch tue. Und zwar der Pilotenstreik diese Woche hat uns Jürgen Folgendes geschrieben. Die Lufthansa ist mit Milliarden von Steuergeldern gerettet. Piloten haben mit diesen Steuergeldern ihr hohes Gehalt während Corona weitergezahlt bekommen, ohne zu arbeiten. Kabine und Boden, er kommt offensichtlich vom Fach, haben mehr als moderate und niedrige Forderungen gehabt. Die haben auch viel niedrigere Gehälter, sind aber austauschbar. Piloten verdienen zwischen 100.000 Euro als Anfänger und 300.000 Euro als Kapitän, sind Fachidioten, die technisch keiner mehr braucht. 5.000 Großverdiener legen mal wieder die Nation lahm. Und in den Medien wird von Entlastung der Bedürftigen, Solidarität und Zusammenhalt gesabbelt. Brrr, mich fröstelt.
Jetzt 900 Euro war das Angebot der Lufthansa pro Monat mehr. Und sie haben abgelehnt und gestreikt. Hm. Das ist natürlich im Vergleich zu, wie die Schalterangestellten bezahlt werden und beziehungsweise wie die dann auch gestreikt haben.
Aber da ging's, Kabine nennen
sie. Genau, da ging es dann um 100 Euro Unterschied. Ganz was anderes. Trotzdem ist es natürlich nicht so, dass das Fachidioten sind, die keiner mehr braucht, weil ohne die Piloten geht eben gar nichts. Und das wissen die auch. Das ist wie die Lokführer bei der Bahn, sind auch am Schluss die wichtigsten. Wobei die Bahn fast ohne Lokführer fahren könnte.
Die Frage ist natürlich, ist die Verantwortung eines Piloten in der Luft größer als die Verantwortung eines Fahrers am Boden? Also auch ein Busfahrer in Hochzeiten hat ein paar hundert Leute an Bord und hat da auch eine hohe Verantwortung. Und Busfahrer verdienen, glaube ich, so viel im Monat wie die Erhöhung, die die Lufthansa angeboten hat. Das ist schon ungleich verteilt. Darf man das wenigstens noch bemerken?
Nee, absolut, weil auch Piloten sind natürlich historisch gesehen immer sehr hoch bezahlt. Und das ist im Übrigen auch der Grund, wieso die so vielen alten Piloten gekündigt hatten, die Lufthansa, und dann keine Piloten mehr hatten, weil die eben so viel mehr verdienen wie die jungen Piloten. Und dadurch ist eben, wie du eben gesagt hast, 100.000 bis 300.000, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Naja, 100.000 Einstiegsgehalt, wüsste ich jetzt auch keinen Beruf, den ich benennen könnte, wo das passiert. Ein Arzt kriegt die Hälfte. Wenn er als
Assistenzarzt arbeitet erstmal.
Assistenzarzt bist du nach 10 Jahren. Du bist erstmal AIP. Ja, du bist ja, du wirst ja ausgenutzt ohne Ende. Also verdienst da 2.500 irgendwas. Nee, also bist du 100.000 verdienst als Arzt. Das ist, glaube ich, Oberarztgehalt.
Ja, selbst als Betriebswirt oder als Anwalt liegst du deutlich unter 100.000.
By the way, auch 8.000 brutto im Monat, das ist jetzt nicht Hungertuch.
So ist es.
Ja.
Aber gut, ja, also wie gesagt, ich bin auch gegen den Streik. Ich finde das auch sehr übertrieben, dass sich gerade in solchen Situationen wie jetzt, letzte Urlaubswochenende, die so verhalten. Das zeigt aber natürlich auch, dass ihnen die Gäste scheißegal sind. Und dieser Eindruck wird ja verstärkt auch generell. Ne? Es sind sowohl, wir haben eben noch darüber geredet, am Frühstückstisch Handwerker, wenn die nicht kommen, kommen sie nicht. Und wenn man jetzt einen Handwerker braucht, dringend, jedenfalls in den Großstädten, Wartezeiten 6 bis 8 Wochen, wenn was kaputt ist. Ne? Oder was weiß ich, Garantie, wir haben unseren Trockner gerade kaputt, Miele Garantie drauf. Dann rufst du den Händler an und sagst, da ist ja noch Garantie drauf. Und sagen die, ja gut, deshalb müssen sie auch nicht mich anrufen. Derjenige, der das verkauft hat und nur 5 Minuten weg von hier ist, sondern Miele. Und da muss einer von Miele dann angebrettert kommen vom Arsch der Welt, der dann hier den Trockner repariert. Und das ist das Problem. Die sind gebucht, die haben zu wenig Leute, es gibt zu wenig Handwerker. Und so geht alles langsam aber sicher den Bach runter.
Wenn es den Bach runterginge, dann wäre ja noch Bewegung im Spiel. Aber es steht still. Das ist das Problem, das uns in Zukunft begegnet. Es wird nichts mehr funktionieren, es wird nichts mehr gehen. Denn Trockner gibt den Geist auf und dann kommt keiner, der ihn repariert. Also steht alles. Du hast dann eben keinen Trockner mehr. Du hast eine Garantie auf den Trockner. Ich habe das ja jetzt bei Vodafone. Hier auch von dieser Stelle nochmal herzlich Hassgrüße an euch. Es sind Organisationen mittlerweile, die wollen nur ein einziges Momentum erfüllen, nämlich deine Kontonummer haben. Und wenn die deine Kontonummer haben, dann buchen die einmal im Monat, wie vereinbart, von deinem Konto die Summe ab. Und du kriegst irgendwas als Gegenleistung. Das geht praktisch bei mir nie. Ich habe einen Vodafone-Vertrag mit der Höchstausstattung. Also das, was ich früher als Geschäftsführer hatte von der Firma aus, diesen World-Tarif heißt der, kostet 75 € im Monat. Und ich habe dieses Jahr 2 oder 3 Telefonate so geführt, wie man sie führt. Nämlich sie beginnen und enden, wenn du es bestimmst. Bei mir bestimmt Vodafone, wann mein Gespräch beendet wird. Ich habe praktisch auch hier bei dir, bis du da in diesem WLAN drin bist, das dauert und wenn du nicht WLAN hast, habe ich immer nur Edge. Ja, egal, wo ich bin auf der Welt, habe ich Edge. Das ist nie ein Empfang, nie funktioniert irgendwas, nie bauen sich Seiten auf. Und wenn, dann plötzlich mal wieder gar nicht. So. Und wenn du dann da kündigen willst, mach das mal. Das geht überhaupt nicht. Da musst du mit einem Bot sprechen. Der sagt, was ist denn Ihr Wunsch? Ja, kündigen können Sie nicht. Können Sie erst nach Vertragsablauf. So, Sie erfüllen aber Ihre Vertragsbedingungen nicht. Ja, das kann der Bot ja nicht entscheiden. So, da musst du in den Laden gehen. Und wenn du dann in den Laden gehst, dann sagen Sie das Gleiche wie der Bot. Es steht jemand vor dir, der gar kein Bot ist, sondern ein Mensch, aber der hat nichts zu entscheiden. Die wollen.
Deshalb muss man ja auch nur noch Verträge wohl unterschreiben, wo man dann vergisst, dass man sie hat und dann wird es wieder vom Konto abgebucht.
Genau darum
wieder vom Konto abgebucht. Genau darum geht's. Da ist ja Maxdome besser, dein neuer Arbeitgeber. Nee, da brauchst du nichts zu abonnieren. Aber aber wirklich, es kotzt mich so an, dass ich habe zum Beispiel vorgestern eine Rechnung gekriegt, VPN. Weißt du, diese anderen, dass du so dich in anderen Ländern über andere VPNs einwählen kannst. Ne? So. Und das wusste ich gar nicht, dass ich das noch habe. Das habe ich nämlich in Kanada immer gehabt, um in deutsches Fernsehen zu gucken. Am Computer. Das ging nicht mit dem kanadischen VPN, zum Beispiel Sportschau. Ne? So. Und jetzt, das habe ich die ganze Zeit bezahlt. Und auf einmal, weil die Kreditkarte gewechselt wurde, kamen dann so die Schulden und so viel. Und da habe ich dann gesagt, wieso habe ich das noch? Das will ich jetzt kündigen. Und habe 2 Jahre bezahlt, wo ich schon in Deutschland sitze. Und das ist auch so ein Geldsauger, den viele erleben.
Weil du vieles auch nicht mehr erinnerst und auch nicht so eine Grundanlage hast und da mittlerweile alles nur noch digitalisiert und elektronisch ist, ist genauso wie mit den Passwörtern, ja. Es wird dir ständig gesagt, du sollst nicht immer das Gleiche verwenden, aber du weißt überhaupt nicht mehr, was du tust, weil alles muss elektronisch gemacht werden, alles muss abgewickelt werden. Ich habe diese Kontonummer, habe ich seit 25 Jahren, aber die distribuiere ich an jeden. Und alles mit einem anderen Passwort. Du wirst verrückt. Ich werde verrückt in diesem Land.
Ich habe so viel. Nee, das ist weltweit. Ich habe auch so viele Passwörter. Wenn ich mein blaues Büchlein nicht dabei habe, und habe ich natürlich nie dabei, sobald ich mal irgendwo weg bin und dann so ihr Passwort für ihren AOL-E-Mail-Account geht nicht, aus welchen Gründen auch immer.
AOL? AOL.
Ja, habe ich auch noch, natürlich. Ich habe Gmail, AOL und iCloud. Ja, ja, das ist meine älteste, ich bin, glaube ich, einer der ältesten AOL-E-Mail-Kunden. Aber trotzdem muss man dann das E-Mail ändern. Das geht nur mit dem alten E-Mail und das ist nur in meinem blauen Buch.
Weißt du noch, wer die Stimme gesprochen hat von der AOL-Frau? Sie sind drin.
Nee, weiß ich nicht.
Dagmar Berghoff.
Echt? Die war das?
Die war das.
Die ist doch auch gestorben letztes Jahr, oder? Oder lebt die noch?
Das ist jetzt... Du bist doch der Googler hier bei uns. Dagmar Berghoff, ist die tot? Weiß ich nicht. Bezaubernde Frau, ganz wunderbare Leute. Aus Hamburg.
Dagmar Berghoff. So, pass auf, jetzt komme ich aber direkt mit Annalena Baerbock. Damit das mal ein bisschen weitergeht. Die lebt noch. Die ist 1943 geboren.
Wer...
Dagmar Berghoff, ja. Die lebt noch.
Die ist jünger als meine Mutter.
Die ist 79. Ja. So. Und das, hast du eigentlich deine Mutter noch besucht in Köln oder diesmal nicht, weil die ja die ganze Zeit
bei dir war? Ich habe Chef dabei.
Also, genau. Ja. Ja, der Andreas Klein ist hier, der Chef oder der Inhaber von Splendid. Die hat 20 Filme von mir mindestens in den letzten 15 Jahren rausgebracht haben. Und jetzt bin ich am Verhandeln, dass die nochmal Steelbooks bringen und Uncut-Versionen und so. Der hört uns ja jetzt nicht, aber wenn er uns hören würde, wird er begreifen, wie wichtig es ist, Mediabooks zu machen. Weil es gibt immer noch von sehr vielen, es gibt sehr, sehr viele DVD- und Blu-ray-Käufer, auch wenn man sich vertut. Der Markt ist runtergegangen, aber es gibt sie noch, vor allen Dingen im Genrebereich für Fans. Und ich habe gerade so von Auschwitz, gibt es einen riesen Steel in so einem Book mit Interviews drin, mit zwei DVDs von Live, das habe ich zu
wenig. Geschmacklos eigentlich, ne?
Nein, wieso? Der Film ist einwandfrei. Und dann, dann kommen eben viele, sagen, wo ist das Rampage Uncut Steelbook und so? Und das, bin ich auch der Meinung, sollte jetzt langsam mal wieder hergestellt werden. Der
Werbeblock für Uwe Boll jetzt beendet.
So, pass auf, jetzt.
Alle Filme
Annalena Baerbock.
Bei Maxdome gucken, gegen
also,
eine Gebühr, ja.
Annalena Baerbock in Prag.
Ja.
Wenn ich als Politiker ein Versprechen gebe, und zum Glück kann es in der Demokratie vorkommen, dass die Leute nicht mit mir übereinstimmen und in 4 Jahren sagen, na ja, du hast uns nicht die Wahrheit gesagt. Aber wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe, wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht, dann will ich es halten. Egal, was meine deutschen Wähler denken, aber ich will das Versprechen gegenüber den Menschen in der Ukraine halten. So, das hat sie gesagt. Dafür wurde sie dann kritisiert. Ja, und
für den Inhalt, den du gerade vorgelesen hast, wurde sie kritisiert.
Ja, ich kann noch weiterlesen. Die hat ja weitergeredet. Ja, und deshalb ist es für mich wichtig, immer offen und klar zu sein. Und das heißt, bei jeder Maßnahme, die ich treffe, muss ich mir im Klaren sein, dass das so lange gilt, wie die Ukraine mich braucht. Und deshalb halte ich es für so wichtig, dass wir offen sein müssen. Ja, jeder wünscht sich von uns, dass der Krieg morgen aufhört. Aber wenn er nicht morgen aufhört, werde ich auch in 2 Jahren noch da sein. Nein, wo ihr wurde das natürlich so angehängt, dass ihr die Deutschen egal sind. Und schon ging der Shitstorm los. Das finde ich auch sehr übertrieben dafür.
Wo ist denn da die Deutschen egal? Wo, in keinem Halbsatz, nicht mal in einer interpretierbaren Form, die Deutschen egal. Die Deutschen spielen gar keine Rolle.
Doch, aber sie hat ja dann auch weitergeredet. Wir stehen jetzt vor dem Winter, in dem wir als demokratische Politiker herausgefordert sein werden. Denn die Menschen werden auf die Straße gehen und sagen, wir können unsere Energiepreise nicht mehr bezahlen. Und ich würde sagen, ja, das weiß ich, also helfen wir mit sozialen Maßnahmen. Und da will ich jetzt, deshalb habe ich das überhaupt vorgelesen, weil da will ich ansetzen. Ich glaube unseren Politikern nicht, dass sie die Situation und die Energieversorgung über den Winter sicherstellen können. Ich glaube nämlich nicht, dass es nur eine Geldfrage ist, dass man die Leute entlasten muss, sondern ich glaube, dass wir diesen Winter einen Shutdown haben werden, weil der Putin uns gar kein Gas mehr liefern wird in den nächsten 3-4 Wochen, wird er das einstellen, dann werden 80 Millionen Leute anfangen zu heizen, weil es kalt ist und dann werden wir in einen ähnlichen Corona-Shutdown gehen in den Winter wie in Wintern vorher, dass öffentliche Gebäude gar nicht mehr beheizt werden können oder Teile der Industrie lahmgelegt werden, Kinos zu etc. Das ist das, was ich glaube, wird passieren. Aber das sagt niemand. Das sagt eben...
Aber eigentlich müsstest nicht. Du die Leute ja... wenn du die ins Homeoffice schickst, und Shutdown wirklich machen würdest, dass du nicht mehr die Straßen betreten darfst und gastronomische Betriebe nicht mehr eröffnen dürfen, dann vertreibst du sie ja bewusst in die Armut, weil dann müssen sie ja zu Hause sitzen. Du müsstest ja eigentlich beim Shutdown ein Shut-Open sagen, verlasst eure Häuser und verbrennt dort keine Energie, sondern geht spazieren in den Parks und zieht euch eure Klamotten an und kommt erst tief abends nach Hause und dann direkt ins Bett unbeheizt. Anders geht es. Also shoot out. So. Und dann gibt's natürlich Bürgerkrieg.
Das meinte ich doch. Das ist doch das, was ich glaube, ist einfach, dass die Politiker im Dunkeln tapern. Und dass sie tatsächlich nicht wirklich wissen, sozusagen, und wollen die Leute beruhigen. Jetzt im Moment, hier hängen Plakate, danke fürs Energiesparen. Der Habeck sagt, die Speicher sind 84% voll. Nein, aber das ist ja die Speicher sind ja auch wieder ruckzuck leer, nur wenn alle anfangen zu heizen. Ja, so. Und ich glaube einfach, dass wir hier in dem Sinne in Sicherheit gewogen werden sollen durch diese Entlastungspakete. Nach dem Motto, guck mal, wir tun doch 300 Euro dabei im Monat. Jetzt regt euch doch nicht auf, dass eure Gas- und Stromrechnung so viel höher geworden
aber ist. Aber die 300 Euro kriegst du ja nicht, oder?
Keine Ahnung, vielleicht nicht.
Ja, aber
jeder hat irgendwie Geld gekriegt letztens.
Ich habe kein Geld bekommen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich Geld gekriegt habe, ehrlich gesagt. Aber
Von wem solltest du denn Geld bekommen?
Nein, das ist von Energiezulage.
Der überweist dir nicht einfach 300 Euro. Du brauchst dafür eine Kontonummer. Die hat er nicht, weil du musst ihm die ja mitteilen. Und es bekommen nur Leute, die angestellt sind. Die regelmäßig Geld von ihrem Arbeitgeber. Ach, über okay. Die läuft das. So, du hast keinen Arbeitgeber, ich habe keinen Arbeitgeber. Und Rentner haben keinen Arbeitgeber und Studenten haben keinen Arbeitgeber. Das ist eine willkürliche Sache, die ausgereicht wird und die an jemanden, der wie wir drauf scheißen kann, genauso ausgezahlt wird wie an jemanden, der es braucht.
Genau, weil die Rentner und Studenten sind doch die, die es wirklich brauchen.
Das ist Verschleuderung. Das ist Verschleuderung und in der Firmensprache ist das Untreue. Jemandem irgendwas zu geben, weil du irgendwas entschieden hast. Genauso ist das mit dem 9-Euro-Ticket.
Das wird jetzt 49-Euro-Ticket.
Ja, aber 49 Euro ist für Leute, die kein Geld haben, viel zu viel Geld. Ja, und andere, die sowieso nicht mit der Bahn fahren, egal was es kostet, weil sie immer alleine in ihren S-Klassen sitzen, die werden nicht plötzlich öffentlichen Nahverkehr. Und die Leute, die keinen haben, wie wir in Nordfriesland, was nutzt mir das, wenn das billiger wird, aber er fährt trotzdem nicht? Das ist doch alles totaler Unsinn. Das ist nicht durchdacht, es ist nicht strukturiert, es sind strukturelle Defizite der letzten 50 Jahre sind nicht aufgehoben worden und werden auch nicht angegangen, weil der Verkehrsminister Wissing heißt, der sagt, ich muss jetzt nur in Infrastruktur der Bahn investieren, aber wir brauchen ein komplett neues Denken und dieses neue Denken fehlt. Das wollen sie auch nicht. Weil sie wollen die nächsten Wahlen gewinnen und die sind jetzt schon wieder im Oktober in Niedersachsen und da geht es jetzt wieder nur um Wahlkampf.
Ja, aber die nächsten, ich sag mal so, diese Bundesregierung hatte auch nicht die Chance, in irgendeiner Art und Weise strukturiert zu arbeiten. Nee, die haben angefangen zu arbeiten und die Kacke war am Dampfen und zwar richtig. So, die sind jetzt nur am Lücken füllen und sich absprechen, wie man es den Leuten verkauft. Ja, aber
sie berufen sich zum Beispiel auf einen Koalitionsvertrag, der weit vor all den Problemen von heute geschaffen wurde, der gar keine Bedeutung mehr hat. Aber sie reden ständig über einen Vertrag, der überhaupt keine Inhalte hat, die sie bearbeiten. Sie verstoßen gegen ihre eigenen Verträge, berufen sich aber auf deren Inhalte. Das ist gerade wieder irrsinnig. Und sie sind
der Schrittpreis ist wieder richtig hochgegangen diese Woche, hast du gesehen? Alles wieder, weil der Puffer war weg. Ist also alles wieder über 2 Euro, direkt auf 2 Euro.
Ja, ist aber gewünscht. Das erzählt uns Politik ja auch nicht, haben wir an dieser Stelle auch schon oft gesagt, zumindest ich, dass die Energiepreise steigen, ist Wunsch der Regierenden. Damit wir
wegkommen vom Energieverbrauch.
Ja, genau.
Ja, genau. Aber man wird natürlich dadurch nicht wegkommen, weil du kannst nicht von heute auf morgen sagen, jetzt gehe ich zu Fuß oder jetzt heize ich nicht mehr.
Sondern es ist da müssen ja
Ersatzvarianten
so,
gefunden werden.
Es ist ja auch nicht so, dass die breite Masse in die tiefe Verarmung getrieben wird, sondern sie können sich all das drumherum dann nicht mehr leisten, weil sie es woanders ausgeben müssen. Also müssen sie für den neuen Flatscreen noch 2 Jahre sparen und das neue Handy kommt auch nicht automatisch für 0 Euro. Also diese ganzen Verarschungsszenarien, diese Überkompensierung des Mittelstands, der oberen 50%, denen geht's ja viel zu gut und den unteren 50% viel zu schlecht. Das war früher ausgeglichener und vielleicht ist das eine große Chance, dass das wieder ein bisschen besser wird. Wir haben ja eben über die Globalisierung gesprochen.
Ja, aber wie wird das denn besser? Das wird doch schlechter jetzt. Es wird doch schlechter durch höhere Spritpreise, Gaspreise, durch zum Beispiel ein 9-Euro-Ticket war natürlich ein absoluter Bringer. Da muss man ja mal so sehen. Aber es ist natürlich klar, dass die Bahn sich sowas nicht leisten kann. Und deshalb ist das 49-Euro-Ticket aber vielleicht dann doch zu teuer. Na, viele, die jetzt sozusagen jetzt viel Bahn und Straßenbahn und Bus gefahren sind wegen den 9 Euro, kommen jetzt wieder, sagen ja, 49 ist mir dann doch zu viel für 4 Personen zu kaufen. Bin ich doch 200 Euro los, fahre ich doch wieder mit dem Auto überall hin. So, also meines Erachtens hätte man ein 29-Euro-Ticket mal machen können. Aber jetzt gibt's im Moment ja gar kein Ticket. Das heißt, ich bin jetzt wieder bei vollem Preis an der Benzintankstelle und voller Preis beim Bahnfahren. Ich fahre ja am Montag nach München. So, und da bist du bei 104 Euro hin und zurück.
München. Was nicht so teuer ist.
München, nein, aber ich sag ja, ich wäre sowieso nicht mit einem 9-Euro-Ticket gefahren und dann wäre da 8 Stunden.
Nee, ICE kannst du nicht mit 9 Euro fahren.
Genau, aber ich meine eben, es trifft eben 25% der Bevölkerung jetzt wie ein Dampfhammer, aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich einfach denen nicht vertraue. Ich glaube, wir werden diesen Winter so nicht durchkommen und es wird große Einsparungen geben müssen in der Industrie, in öffentlichen Gebäuden und vielleicht auch im Privathaushalt. Wir werden sehen, wie schlimm es wird. So. Aber die wollen keine Panik schüren und sagen deshalb nicht die Wahrheit und tun so, als ob das ein reiner finanzieller Anreiz wäre. Ja. Also ja, so, und das ist gelogen. Ja. Naja, gut. Was hast du gesagt? Du hast ein anderes Thema schon
angeschaut. Wir sind ja auch ausgesetzt im freien Spiel der Kräfte. Die Weltmärkte geben diese Preiserhöhungen so gar nicht her. Aber wir haben es ja jetzt zum Beispiel gesehen, dass die Tankstellen, die waren ja die letzte Woche vor diesen Stichtagen schon wieder teurer. Die machen einfach ihren Schnitt und die halten das Level höher und damit haben sie höhere Margen. Es ist einfach nicht so, dass die Marktwirtschaft da funktioniert. Die ist da ausgeschlossen. Und das ist auch von unserer Politik herbeigeführt worden. Zumindest ist es nicht verhindert worden, dass solche Märkte entstehen, die eigentlich gar nicht funktionieren, die Oligopole sind oder manchmal auch Monopole sind, die auf jeden Fall von ganz wenigen Konzernen weltweit beherrscht werden, die es komplett drauf haben, wie man das macht. Und wir stehen da und haben keinerlei Zugriffsrechte. Und das ist eben das Versagen der Politik weltweit bis runter auf die Kommunalebene, dass sie den Zugriff auf Steuerungsfunktionen verloren haben. Und deswegen bräuchten wir...
Warum kostet der Sprit dann in allen anderen europäischen Ländern weniger wie bei uns und das Gas auch? Was ist das?
Weil wir eine höhere Kaufkraft haben als die meisten anderen Länder. Es ist eine Form von Umverteilung. Das Geld, das jetzt ausgegeben wird aus den normalen Konsumhaushalten, landet bei den Konzernen.
Ja, oder weil sie sich erlauben können, in Deutschland alle auszunehmen, ne?
Ja, was willst du machen? Was willst du machen? In Luxemburg kannst du vielleicht mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren und das sind winzige Länder, kleine Einheiten sind besser regulierbar, ja. Aber wir haben uns für die weltweite Steuerung entschieden. Wir wollten die Globalisierung haben, damit wir unsere Audis in China verkaufen und wir zahlen jetzt die Zeche dafür. Wir heißt aber jetzt die Leute, die unbedingt darauf angewiesen sind, ja. Wir hier, du in deinem Rheinanwesen und ich mit meinem nordfriesischen Bauernhof, wir können uns erstmal schön zurückziehen. Und ich bin quasi Selbstversorger. Ich habe Öl jetzt gekauft, aber ehrlicherweise verfüge über so viel, dass das ehrlich gesagt egal ist. So. Aber deswegen verliere ich ja trotzdem diese 50%, die ich mehr zahle, an Leute. Dieses Geld fließt von mir an Leute, die viel mehr haben als ich, weil nämlich nur der Shareholder Value nach wie vor zählt. Und wenn ich bei Shell eine Rechnung bezahle an der Tankstelle, dann landet das bei den Shareholdern von Shell. Und das sind internationale Konzerne wiederum mit ihren Finanzinvestoren. Und die wiederum sind von Hunderten von Milliardärsfamilien gespeist. Das ist Umverteilung. Darüber will nur niemand reden. Aber weltweiter Konzernkapitalismus war so ausgeprägt vor 50 Jahren nicht. Und jetzt ist die Chance da. Jetzt müssten wir politischerseits, demokratisch gesteuert, diese Konzerne zerschlagen. Das ist passiert. Das ist in Amerika passiert vor 100 Jahren, weil die bedrohlich groß geworden sind. Nimm allein die Tech-Konzerne aus Amerika. Das wird ja auch diskutiert, ob das jemals kommt. In einem dritten Weltland wie USA ist eine andere Frage. Aber es müsste geschehen, weil wenn Organisationen weltweit zu groß werden, deren Macht zu groß wird, dann muss es demokratisch kontrolliert werden. Aber nur noch die Hälfte oder weniger als die Hälfte aller Länder weltweit sind demokratisch organisiert. Es ist ein ganz anderes System wieder. Das diktatorische, technokratische ist wieder auf dem Vormarsch. Also ehrlicherweise ist es der Weltenlauf so ein bisschen wie ein Kreislauf. Wir bewegen uns wieder ein bisschen in die Steinzeit zurück. Sieht gerade so aus.
Ja, wir haben eben beim Frühstück angeschnitten, unser großes Problem, wo wir alle dran geglaubt haben, die Globalisierung, ist eben, wenn wir jetzt die konkrete Situation der Welt jetzt nehmen, gescheitert. Ja, wenn Taiwan 70% aller Computerchips anfertigt und kurz davor ist, von den Chinesen eingenommen zu werden, die dann quasi sagen könnten, oh, jetzt können wir auch die ganze Welt erpressen, indem wir gar keine Chips mehr durchschicken. So, dann dieses Risiko ist zu groß.
Ja.
Und dass ganze Autos nicht gebaut werden können, weil 5 kleine Pizzelsteile in China hergestellt werden. Da müssen sich jetzt alle Firmen in Europa eigentlich fragen, was machen wir? Was soll der Scheiß? Wir müssen alle lebenswichtigen oder für unsere Produktion wichtigen oder für unser Leben wichtigen Dinge auch komplett in Europa bauen und haben. Gase, scheißegal, Sauerstoff gibt's auch eine Knappheit schon. Das fällt uns alles auf die Füße. Und hier ist dein Hund Fietje. Riesenpudel, der übrigens sehr lieb ist und viel sympathischer aussieht als auf den Twitters von Kai. Und jetzt ist mein Hund Bessie, die verstehen sich sehr gut, aber die will aus meinem Büro, deshalb mache ich jetzt die Tür auf, dann geht die zum Fietchen, der bellt draußen. Dann geht das
mit dem Gebelle,
ja, gut, weiter. Ich kann die Bessie hier nicht halten, warte, ich mach mal Tür auf.
Ja, diese Verbindung besteht aus zwei bellenden Hunden, die lieben sich, weil sie miteinander bellen. Ja, ist auch schön. So, dann haben wir wieder die schöne Unterbrechung in dieser Sendung, die wir ja gewohnt sind. Der Amazon-Fahrer kommt, der DHL-Fahrer kommt oder der Nachhilfelehrer von Walter. Walter hat übrigens sehr, sehr, sehr gut Deutsch gelernt. Ich war ja letztes Jahr hier, da übrigens noch mit einem anderen Hund. Und das muss man wirklich sagen, Kinder lernen doch die Dinge wesentlich einfacher, als wir Erwachsene es tun. Und das ist sehr sympathisch, er ist sehr, sehr erblondet, dieser Walter auch, aber er muss natürlich nach wie vor Nachhilfe nehmen, weil natürlich das Kind aus Kanada rauszureißen und nach Deutschland an den Rhein zu setzen, so ohne weiteres als Experiment nicht. So, jetzt ist der Uwe immer noch.
Ich bin hier, ich sitze hier schon wieder,
ja.
Weil das Feature also, stand ja bei mir vor der Tür.
Kompliment gemacht, wie gut Walter Deutsch gelernt hat.
Habe ich schon gehört. Ja,
muss man echt sagen.
Es also, wird besser.
Das ist wirklich gut geworden und das wird auch alles gut. Aber vielleicht wird's ja auch gut für uns, dass wir uns jetzt wieder ein bisschen rückbesinnen müssen. Wir ältere Generationen erinnern uns ja auch daran, dass das alles auch mal anders ging. Dass nicht immer alles miteinander verschränkt sein musste, sondern dass man vielleicht Antibiotika auch in Mainz-Ingelheim herstellen kann und nicht in Indien. Nur in Indien, wir hier von den Stangen fallen, weil wir keine medizinale Versorgung mehr haben, weil wir leider nicht darauf geachtet haben, dass es nicht nur darum geht, die Effizienzkriterien von Weltkonzernen zu erfüllen, sondern vielleicht auch die Bedürfnisse einer Bevölkerung zu berücksichtigen. Aber das wiederum kannst du von Politikern nicht verlangen, weil sie die Tragweite ihres Schaffens überhaupt nicht übersehen, habe ich den Eindruck.
Richtig. Ja, also Globalisierung ist in dem Sinne gescheitert. Das heißt nicht, dass man nicht global zusammenarbeiten sollte und global produzieren sollte, aber man braucht eben viel geografisch näher, zumindest hier oder im direkten europäischen Umland, alles.
Also ich sitze ja da jetzt bei Maxdome da oben tatsächlich sehr hochherrschaftlich in so einem tollen Riesenhaus, gläserne Fronten, direkt im Hamburger Hafen. Aber wenn ich sehe, was da jeden Tag rein und raus fährt, kann ich nur sagen, das ist falsch. Da sind riesigste wohnblockartige Tanker, die da reinfahren durch eine Elbe, die so ein Gefühl gibt, als würdest du unmittelbar am offenen Meer wohnen. Dabei sind es hunderte von Kilometern zum Meer. Und diese ganze, dass diese riesigen wohnblockartigen Schiffe da überhaupt hinfahren können, braucht einen massiven Eingriff in die Natur, ja, um Begradigung und Vertiefung, wo dann natürlich massiv die Flora und Fauna beeinträchtigt ist. Stichwort Oder, haben wir ja gerade erlebt, was Menschenhand alles versaut in kürzester Zeit, wenn die Natur nicht mehr genauso funktioniert, auch durch Menschenhand geschaffen, eben diese Trocknungsgrade, diese erhöhten Temperaturen, dass dann plötzlich Killeralgen entstehen, die dann dem Fluss den Gar ausmachen und dass dann eben nicht nur Fische sterben, sondern der ganze Fluss, die ganze Organik da kaputt geht. Und was ich sagen wollte mit diesen Wohnblock großen Schiffen, wenn du dir dann noch vorstellst, in diesen Containern ist nur Scheiße drin für den Konsum, den kein Mensch braucht, und die fahren wochenlang über die Weltmeere und verbrauchen unfassbare Mengen an Energie.
Ja, aber da sind nicht nur Sachen für Konsum drin, da sind eben auch Ersatzteile drin, ohne die du hier in Deutschland einpacken kannst.
Ja, und das ist alles, ja, das war alles, ja alles neuer, als wir schon auf der Welt waren, nicht so.
Nö, die hatten alles, konnten sich komplett durchstrukturieren. Ja? Ich gebe mal ein Beispiel von Bayer Leverkusen, wo ich ja früher oft als Werkstudent gearbeitet habe. Wenn du heute zum Bayer-Werk in Leverkusen fährst, vom Weiten sieht das noch so aus wie früher. Aber da sind mittlerweile 50 Firmen. Und früher war das Bayer Leverkusen und Ende. Denen hat das alles gehört, die haben das alles selber hergestellt und so. Und jetzt sind es stellenweise Firmen, die sind direkter Konkurrenz zueinander. Nichts wird mehr gefertigt. Und da auch ist die totale Abhängigkeit, gerade von Substanzen auch, die dann eben angekacht werden, also Basismittel sozusagen und auch Gase, um überhaupt arbeiten zu können in der Chemie. In Ludwigshafen hier oder BASF wurden ja schon mehrere Sachen jetzt stillgelegt im Moment, weil die Energiepreise zu hoch sind. Also werden diese Mittel nicht mehr hergestellt oder was es ist. Ne? Aber zum nächsten Thema, die Bild.
Zum Thema Globalisierung will ich noch sagen, hier erleben wir gerade, dass der Leitspruch unserer Generation, habe ich ja mehrfach geprägt hier auch, nämlich, was willst du machen, kannst du nichts machen, dass der gerade auf den Kopf gestellt wird, indem es nicht mehr funktioniert, indem wir selber uns darauf besinnen, etwas, wovon wir vor 5 Jahren noch gesagt haben, diese Prozesse sind unumkehrbar, dass uns gezeigt wird, sie sind umkehrbar. Und wenn wir schon mal dabei sind, umzukehren, dann lassen wir es vielleicht auch mal sein. Das könnte ja auch sein, dass wir keinen Bock mehr haben, zurückzufahren und einfach die Dinge zurückfahren auf einen Status, der uns glücklicher macht. Denn immer nur besitzen, ich meine jetzt die besitzen, ich meine jetzt nicht die nichts haben, die kann man nicht glücklicher machen dadurch, dass sie noch mehr verzichten. Aber die zu viel drin hängen im Konsum, dass wir da mal, ja, die Freude der Rückkehr, des Zurückfahrens, des weniger haben Müssens, dass wir das mal in den Mittelpunkt unserer Betrachtung setzen. Und
das war doch mal so eine Untersuchung. Vor 20 Jahren hatte jeder 3000 Dinge, heute 7000 Dinge, vom Pullover bis zum Stuhl. Ja, so, das heißt, wir sind alles vollgeprüft. Aber es geht ja nicht nur darum, wenn du mal ganz konkret guckst, du musst ja nicht nur auf die 7000 Dinge gucken, sondern eben auch auf die Sachen, die täglich weggeschmissen werden. Deine 7000 heute sind ja in Wirklichkeit 15.000, 20.000, weil ja pausenlos irgendeine Scheiße gekauft wird, die nach 3 Wochen wieder weggeschmissen wird. Und das war früher auch nicht so. Man hat da seine T-Shirts gehabt. Ich meine, ich habe ja meine T-Shirts immer noch dieselben von vor 25 Jahren, aber die anderen in der Familie nicht. Dieses pausenlose Klamottenwechseln, dieses pausenlose Aussortieren von Sachen, das hat sich auch extrem zu diesem Megakonsum hingetrieben. Daher ist ja auch die ganze Idee, dass die Weltwirtschaft immer wachsen muss oder wir gehen sonst unter, tödlich. Und dass die Weltbevölkerung immer wachsen muss oder wir gehen sonst unter, tödlich. Das ist eben, es geht eben nicht auf einem Planeten mit nur einer Natur so und so viel Resources und so. Und wir die Quittung sehen wir ja. Wir hatten den drittheißesten Sommer, diesen Sommer hier in Deutschland aller Zeiten. Die anderen waren ja auch noch nicht so lange her, die heißen Sommer. Naja.
Was macht denn eigentlich dein Lieblingsfreund Donald Trump? Dem haben sie jetzt die Akten rausgeräumt aus seinem Mar-a-Lago. Da haben sie dann festgestellt, dass er also Top-Secret-Ware entführt hat aus dem Weißen Haus. In jedem funktionierenden Rechtsstaat sitzt so ein Mann doch längst im Gefängnis. Also du wärst bestimmt eingefahren für 10 Jahre. Ja. Warum der nicht?
Ja, weil da die Demokraten sind zu schwach, die haben Angst, dass es zur Revolte kommt, dass es tatsächlich zum Bürgerkrieg kommt. Gibt ja
das auch
Umfragen. So, ja, es gibt auch Umfragen in Amerika, dass mehr wie die Hälfte denken, in den nächsten 10 Jahren gibt es einen Bürgerkrieg in Amerika, einen richtigen Bürgerkrieg. Und wer den gewinnt, ist ja klar, die mit den Waffen. Und da sind die rechts aus, die Republikaner. Die haben die meisten Waffen zu Hause. Also das darf man ja nicht unterschätzen.
Aber das heißt ja auch, dass die amerikanische Nation, also die United States of America, dann auseinanderbrechen.
Ja, die werden aber, ich meine, wir können uns quasi aussuchen, wenn der Trump wieder gewählt wird, wird es sowieso auseinanderbrechen. Dann hat Europa, wird von ihm natürlich fallen gelassen. Die NATO wird sich auflösen. Der wird dann Folgendes sagen zu uns, hier diese Waffen, die hier noch lagern, die können wir kaufen. Sonst schmeißt er sie, verkauft er sie an Kim Il-Jung, ne? Sonst verkauft er sie an, ja genau, sonst verkauft er sie an Putin weiter. Und also wir sind da in einem unglaublichen Fahrwasser. Was der Hammer war, ist ja mit diesen Unterlagen, dass er hat ja schon einen Gerichtsantrag gestellt, dass ihm seine Unterlagen zurückgegeben werden, ne? Obwohl es ja genau gegen die, also du darfst als Ex-Präsident keine Sachen aus dem Weißen Haus mit nach Hause nehmen, Ende, aber das spielt anscheinend alles überhaupt keine Rolle mehr. Und er hat es geschafft. Er hat gesagt, das FBI ist quasi ja korrupt, sagt er schon seit Anfang seiner Amtszeit, ne? FBI ist total korrupt, dass die jetzt die Unterlagen gar nicht sichten dürfen und eine Richterin, die er eingesetzt hat während seiner Amtszeit, hat schon einem Antrag quasi so stattgegeben, wo gesagt wird, eine neutrale dritte Person müsste diese Unterlagen checken, ob die wirklich so hochsicherheitsmäßig waren. Und das musst du dir mal überlegen, wie absurd das ist. Ja, der hat ja Tausende, das haben wir alles unterschätzt. Der Trump war ja viel cleverer, als er nach außen rüberkommt. Der hat während seiner Amtszeit zigtausende von Richtern eingesetzt. Nicht nur die paar am 3 Stück im Supreme Court als einziger Präsident aller Zeiten. 3
ist ja auch viel, wenn
da. Nee, als aller Zeiten. Hat noch nie einer geschafft, noch nie ein Präsident geschafft. Der hat in 4 Jahren geschafft, 3 absolute Rechtsaußen im Supreme Court.
Du siehst ja jetzt auch. Auf Lebenszeit gewählte.
Genau. Und du siehst ja die Urteile, Abtreibung verboten, etc., etc. So. Das heißt, er hat das unglaublich für sich Eisen im Feuer erzeugt. Leute, die ihm treu sind bis in den Tod sozusagen. Und diese Richterin, die fühlte, sie ist nur Richterin geworden wegen ihm. Und aus diesem Grunde gibt die ihm jetzt den Gefallen zurück. Ja, und sagt ein Dritter, wie kannst du denn einen neutralen Dritten, wer soll das denn sein? Ein Typ aus der Fleischerei, der sagt, hör mal, du bist doch vollkommen neutral, guckt immer die Top-Secret-Unterlagen an, die kein Mensch sehen darf. Das ist ja vollkommen absurd. Wer ist dieser Dritte?
Ja.
Du kannst ja nicht, wenn du geheime Sachen aus dem BKA oder BND finden würdest, die können ja gar nicht nach außen. Die können ja nur intern untersucht werden im Staat selber. Ja, ob das natürlich immer so sinnvoll ist, das wissen wir auch nicht. Aber in dem Falle von Trump ist es ja total simpel. Waren das top, das steht ja oben drauf, sind ja Fotos davon, da steht da Top Secret und Verschlusssachen. So. Und wenn das gegen das Gesetz ist, dann müsste eigentlich scheißegal sein, was das für Unterlagen sind.
Ja.
Ne? Aber, da war der Trump auch schon immer clever, der schafft es, Nebenkriegsschauplätze zu erzeugen, die dann wichtiger werden wie der Hauptschauplatz. Weißt du, der schafft es jetzt, dass das Narrativ sich ändert nach dem Motto, ja, wer darf denn diese Unterlagen angucken? Ne? So, anstatt zu sagen, es ist gegen das Gesetz gewesen, dass der Unterlagen aus dem Weißen Haus mit nach Hause nimmt. Das hat kein anderer Präsident bisher gemacht. Das war der Gesetzesbruch. Und es ist doch vollkommen egal, was das für Unterlagen waren. Alle Unterlagen, wo Top Secret draufsteht, darfst du nicht aus dem Weißen Haus entfernen, sonst bist du ein Dieb. Ja, so. Und der könnte deswegen schon längst vor Gericht stehen, aber wieder schafft er es, dieses Narrativ wegzuschieben. Und das hat er bei all seinen Bankrottdingern gemacht, wo er Bankrott gemacht hat, wo er Steuern nicht zurückgezahlt hat, wo er dann eben, hat er auch Riesendinger, wo er dann Handwerker in New York über Jahre nicht bezahlt hat und die sind dann alle pleite gegangen, hatten das Geld nicht mehr, ihn zu verklagen, dann ist er da rausgekommen. Seine Strategie ist immer, drag it out, ja, also zieh es in die Länge und am Schluss verschwindet. Zweimal ist er indicted worden. Zweimal in 4 Jahren. Also vom Parlament indicted worden. Und er ist keinen Tag früher zurückgetreten und hat keinerlei Strafen gekriegt. Ich meine, das ist schon genial, ne?
Jetzt kriegen wir am Montag kriegen wir mitgeteilt, wer die neue Premier in England wird. Ist ja auch nicht uninteressant.
Ne, stimmt.
Wird ja wahrscheinlich diese Frau Trust.
Ja.
Und die ist ja auch stockkonservativ. So. Aber könnte natürlich genau das gleiche Schicksal ereilen wie die letzte Frau, die Vorgängerin von Boris. Das ist eher so ein.
Thatcher?
Nee, die Vorgängerin von Boris Johnson war ja nicht Margaret Thatcher.
Nee, die war.
Dazwischen liegen ja ungefähr 40 Jahre.
Aber wer war das denn nochmal? War da auch eine Frau kurzzeitig und die wurde
dann. Sag einmal, was ist denn mit deinem Gedächtnis? Das ist auch sowas, ne?
Ja, ich weiß.
Die mit den bunten Schuhen, die so ganz grauhaarige, graue Kittel, die hat getanzt zur Dancing Queen. Ja, weißt du noch? Ja?
Sag mir den Namen.
Google.
Ach, weil du fällt dir nämlich auch nicht ein, ey. Englische, was ist das denn hier? Das habe ich noch nie gehört.
Englische Premierministerin. Margaret Thatcher. Es ist nicht Margaret Thatcher.
Nee, es war doch Boris Johnson mit Perücke, denke ich. Premierministerin. Das
kann natürlich auch sein, ne?
Theresa May, leck mich am Arsch.
Ja, das ist die Frau von Brian May von Queen.
Die war noch hässlicher als Margaret Thatcher.
Hör auf, Frauen müssen nicht hübsch sein, bloß weil Männer hässlich sein dürfen. Das geht nicht. Wir machen hier schon Female Empowerment. So kannst du nicht reden, wenn ich dabei bin.
Die war wirklich hässlich.
Nein. Ich bin Feministin.
Ist mir scheißegal.
Aber Brazzo Salihamidzic hat den Vertrag verlängert bekommen.
Nee, pass auf, aber Theresa May war auch ein Arschloch.
Na.
Doch. Das weiß ich noch. Die war ein totales Arschloch. Ich konnte die nie ab. Und die war im St. Hugh College von 1974.
Die merken halt gerade, wie sie da totalen Bullshit gemacht haben mit diesem Brexit. Ja. Die gehen so richtig sowas von, die sind ja gar nichts mehr. Britannien fällt auseinander. Die haben keinen Kern mehr, außer eine Finanzwirtschaft, die jetzt von Russen gesteuert war. Es ist fürchterlich, wie es mit diesem Land bergab geht. Übrigens Frankreich auch. Ja, Macron hat ja keine Mehrheit.
Und Italien sind auch nächste Woche die Wahl.
Wir haben Patrick Lindner am Start. Was ist denn los? Europa ist so überragend überlegen und wir machen nichts draus. Wie kann das sein? Und jetzt ist auch noch Serena Williams zurückgetreten.
Ja, die war auch schon viel zu alt. Die war 40. Welche Tennisspielerin hat gespielt, bis sie 40 waren? Selbst
Billie Jean King.
Höchstens Navratilova.
Ja? No, Billie Jean King, ich glaube, die war 48.
Ja. Aber die hat ja schon seit Jahren jetzt nichts mehr gemacht, die Serena. Also die.
Kinder hat sie doch bekommen.
Genau, ja, das ist doch schön. Die hat eine super Karriere gemacht. Ihre Schwester ist ja schon ein bisschen vorher zurückgetreten. Die Petkovic hat da auch aufgehört jetzt, die Deutsche.
Ja, die war natürlich jetzt auch nicht von der Qualität der Serena Williams.
Nee, natürlich nicht. Aber das ist eine Ära.
Die moderiert jetzt die Sportreportage beim ZDF.
Warum auch nicht? Jetzt sind wir beim Thema wieder. Öffentlich-rechtlicher Sender. Pass auf, weil ich habe ja nicht Bild Plus, ich kann es jetzt nicht weiterlesen, aber der Beste ist im Bild Plus der Artikel. Söders knallhart Plan für die ARD. Im Interview, und dann muss er so was gibt es nur bei der Bild, so einen Satz. Im Interview erklärt der CSU-Chef seinen Plan zur Reform der ARD, warnt vor den Gefahren einer Gasmangellage im Winter und sagt, was er von der neuen Frisur seiner Modelltochter hält. Das ist natürlich fast genauso wichtig wie die Gasmangellage. So, ich weiß also nicht, was er als Knallhartplan hat, weil ich es nicht lesen kann. Aber es ist natürlich, das haben wir ja auch am Tisch diskutiert, dringend notwendig,
ja.
Dass die ARD vor allen Dingen mit diesen ganzen einzelnen Landeshäusern und Landesintendanten und dies und hin und her reformiert wird. Wir können es nicht mehr gutheißen, aber vor allen Dingen auch nicht, dass jedes Jahr quasi die GEZ-Gebühren erhöht werden und wir haben einen Skandal nach dem anderen und die Leute machen sich einfach für ihr Leben lang die Taschen voll. Was hast du gesagt? 50% des Budgets sind doch Altersrückstellungen mittlerweile, oder was?
Naja, also die haben ja die Zahlen vom WDR mal analysiert oder beziehungsweise habe ich mir auch selber angeguckt. Die viertgrößte Position ist das, warum es das überhaupt nur gibt, nämlich Inhalt. So, das heißt, es gibt drei größere Positionen. Das ist die Altersversorgung. Das sind natürlich die Angestellten, die da auch arbeiten. Das sind ja 50.000 Leute. Und es sind die Liegenschafts- und Verwaltungsaufwendungen. Das ist alles mehr Budget als fürs Programm. Das heißt, das einzig dynamische, feststehende ist aber auch genau diese Position. Das heißt, wenn du Geld sparen willst, musst du sofort ins Programm eingreifen, weil die Altersbezüge kannst du gesetzlich nicht berühren. Die Bezüge in der öffentlich Behörde arbeitenden Leute sind unangreifbar. Da steigt das immer nur. So. Und die Liegenschaftsverwaltung, ja, da musst du dich trennen von alten Gebäuden oder Liegenschaften und Verwaltungs eben auch. Und das wird immer nur geschehen können von den Leuten, die davon leben, dass es so ist, wie es ist. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind verfassungsmäßig geregelt über Staatsverträge mit den Bundesländern, in denen sie residieren. Und das ist ehrlicherweise, ohne irgendeinen Verdacht zu äußern, sagen wir mal, eine festgefügte Einheit. Da sind jetzt nicht nur Rebellen, die unbedingt viel verändern wollen, sondern die sitzen da. Wenn du die Rundfunkräte und Verwaltungsräte dir anschaust, sind die wenigsten in der freien Wirtschaft und die meisten in Verbänden und Zweckverbänden der öffentlichen Hand. Die leben alle im Speckgürtel dieses öffentlichen, dieser 50% Staatsquote, und die haben kein Bewusstsein für Veränderung und die haben kein Bewusstsein für Kontrolle und Mäßigung. Das ist alles nicht vorhanden. Und deswegen glaube ich nicht, dass eine Reformierung eines Systems, Reform, das sagt ja das Wort schon, also etwas zurückbauen auf die Ursprünglichkeit, das wird nicht geschehen können. Und der aus diesem System entstammende Ministerpräsident, der nämlich sein Volontariat und seine erste Redaktionserfahrung beim Bayerischen Rundfunk gemacht hat, was viele ja gar nicht wissen, der ist am wenigsten in der Lage, da Tipps zu geben, weil er ja selber nur Wachstum aus öffentlichen Geldern kann. Die Frage ist ja vielmehr zu stellen, was macht die Vaterschaft von Markus Söder? Aber die darf man ja nicht mehr stellen, weil die Bild-Zeitung ja dazu geantwortet hat. Nee, das ist tatsächlich nur eine Rhetorik. Die wollen alle darüber reden und sich als Retter aufspielen, aber ein ernsthaftes Bestreben dazu ist bei null. Das ist nicht vorhanden, weil er natürlich auch den Bayerischen Rundfunk vor der Tür hat, der sich, glaube ich, diese Woche hat feiern lassen, dass er zum ersten Mal nach Jahren wieder unter 100 Millionen Verlust geblieben wird, bei einem Gebührenaufkommen von einer Milliarde Euro, die der Bayerische Rundfunk kassiert, für ein Kalenderjahr. Ein Kalenderjahr, nicht für immer, sondern ja, ein Kalenderjahr.
Sollte man es dann nicht einfach über den Preis regeln und einfach den Öffentlich-Rechtlichen sagen, ihr müsst euch selber reformieren, die GEZ wird halbiert.
Ja.
So, und ihr dürft keine Schulden aufnehmen, also viel Vergnügen, genau, Säuberung und Veränderung.
Ja. Das geht dann eben zu Lasten des Programms, das ja bei den Öffentlich-Rechtlichen mitunter hervorragend ist. Ja, auch wenn die ARD dringend eine Programmreform braucht im Sinne von Modernität. Aber das ZDF zeigt ja, wie man zwar sehr viel aufwendet, weil ja auch die 2,5 Milliarden am Start haben, aber immerhin, wenn man gute Mittel hat, auch ein gutes Programm führen kann für die ganze Bevölkerung. Das schaffen die gut. Die ARD ist einfach viel zu weitteilig gesponnen, versteckt sich hinter diesem Regionalgürtel, und in Wirklichkeit zeigen sie eigentlich immer nur Tatortwiederholungen. So.
Ja. Und warum haben sie all diese dritten Programme und dann trotzdem noch mehrere neue Sender und zig Hörfunkprogramme.
Wenn du mal einen Tag beim Mitteldeutschen Rundfunk verbracht hast, dann wünschst du dir auch Tatortwiederholungen, weil alles andere macht dich wahnsinnig. Ja, das ist Totenprogramm. Ja, das ist, aber wie gesagt, das ist nicht reformierbar, weil die Beharrungskräfte zu groß sind und die kriegst du da nicht raus, und ist es politisch auch nicht gewollt. Es gibt immer mal wieder ein paar Anfechtungen und Anfeindungen, wenn sich Leute profilieren wollen, aber ernst gemeint ist das nicht.
Ja, so, pass auf.
Jetzt pass auf.
Gazprom hat gerade angekündigt, leider können sie...
Heute geht das noch nicht, ja.
Nee, die haben gesagt, längerer Lieferstopp. Also auf gut Deutsch, es passiert jetzt schon, ich habe einen Spiegel online gerade. So, und das heißt, natürlich ist genau das, was ich ja auch prophezeit habe und vielleicht jetzt doch schon viel früher, wie ich gedacht habe, ist für Putin jetzt Zeit, Deutschland in den Arsch zu treten, was er schon die ganze Zeit macht. Ja. Und das war's dann mit dem Gas. Bei einer Füllmenge von 85% haben wir gerade. Das heißt, es ist schon vor Weihnachten komplett Feierabend. Und das ist ja das, was ich immer prophezeit habe, dass er das machen wird.
Und das ist ja wichtig, dass wir Recht behalten, nicht, dass es irgendwie schön wird in Deutschland.
Nein, natürlich.
Wir haben mit unserer Untergangsfantasie recht.
Ja, weil was ja jetzt, was natürlich auch sozusagen dann wieder klar ist, ist, dass unsere Sanktionen leider uns viel mehr getroffen haben wie Putin.
Bin ich anderer Meinung.
Russische Wirtschaft hat ja viel sozusagen sowohl bei der Inflation als auch beim Rubelkurs stehen die bedeutend besser da als wir. Ja, aber ist auch scheißegal.
Wir werden mittelfristig auseinanderfallen. Die partizipieren im Moment nur von den hohen Energiepreisen, weil es das Einzige ist, was sie exportieren, das Einzige, womit sie was einnehmen. Deswegen wäre es besser gewesen, auf diesen Gasschock sofort zu verzichten. Weiß ich aber, dass das schwierig gewesen wäre. Jetzt kriegen wir es, jetzt krault er uns an den Eiern. Das ist halt so. Der,
genau.
Er hat es in der Hand und dann macht er das auch, weil er eine blöde Sau ist. Aber ich habe ja nach wie vor, glaube ich, ja, dass er dieses Jahr stirbt. Genau wie die Queen. Aber man soll es nicht sagen. Ich wünsche dir ja alles Gute. Ich glaube aber tatsächlich, es werden noch drei wichtige welthistorische Persönlichkeiten in diesem Jahr sterben.
Tja, keine Ahnung. Aber Putin nicht. Da halte ich jede Wette drauf, dass Putin dieses Jahr nicht stirbt.
Novichok.
Aber dafür sterben in Russland immer mehr Leute, die aus dem Fenster fallen beim Fensterputzen. Ja. Das war, glaube ich, schon der vierte.
Die ihn kritisiert haben.
Genau, aber das ist ja auch, weißt du, im Gefängnis, im Krankenhaus könntest du doch die Leute einfach mit einem falschen Medikament umbringen, dann sieht es wirklich aus wie ein Unfall. Nein, die müssen immer aus dem Fenster springen und Selbstmord begehen. Das ist natürlich auch die Message von Putin an alle.
Genau.
Ich bringe euch um, wo auch immer ihr seid und ihr könnt mich alle am Arsch lecken.
Aber, lieber Uwe, diese Art der Vorgehensweise war noch nie welthistorisch erfolgreich, noch nie. Die sind alle irgendwann genau des gleichen Todes gestorben,
so wie ungefähr. Sie
gemordet haben. Es ist
vielleicht immer haben wir ja Glück. Ne? Gorbatschow kann ja leider nicht zurückkommen. Er ist tot mit 91.
Ja, die Krokodilstränen waren mir auch ein bisschen zu viel. Gorbatschow war bis zu seinem letzten Atemzug ein knallharter Kommunist. Und er hat hier eine Wertschätzung erfahren im Westen, die wir in seinem Heimatland nicht feststellen konnten. Und
Ansonsten aber er hat ihnen direkt natürlich alles ermöglicht.
Die ganze Perestroika,
Maueröffnung etc.
Ohne Gorbi hätte ich meine Frau nicht. Ganz einfach.
Ja.
Das stimmt. Es ist aber nicht intendiert gewesen von ihm, dass sein Land zusammenbricht und dass die Menschen alle in die Freiheit entlassen werden, mit der sie nichts anfangen können. Sondern es war eine Reform notwendig, weil das Wettrüsten der Amerikaner denen wirtschaftlich den Kollaps beschert haben und sie es einfach zu spät gemerkt haben, weil sie ja bis zur Mitte der 80er Jahre von totalen Apparatschiks regiert wurden, von Leichnamen. Das waren ja früher das Politbüro der KPDSU, waren ja wirklich nur ab 80 wurdest du als Juniorpartner da akzeptiert und du musstest auf jeden Fall todkrank sein, sonst wurdest du es nicht. Und er hatte eben mit Perestroika und Glasnost, also Offenheit und Veränderung, einem System den Stöpsel gezogen, das genau das nicht konnte. So, und dann sind die Unheil in den 90er Jahren der Veränderung über die Marktwirtschaft gekommen. Nur diese Jelzin, diese totale Öffnung hat ja den Putin erst möglich gemacht. Weil der Putin hat ja, nachdem das Land wirtschaftlich ruinös am Boden lag, nachdem die ganzen Oligarchen sich kriminell die Reichtümer des Landes unter den Nagel gerissen haben, hat er ja erstmal für Ruhe gesorgt. Mit
Putin hat am Anfang ausgezeichnete Arbeit
geleistet. Weiß ich gar nicht, aber er hat auf jeden Fall die russische Seele beruhigt und er hat den Leuten gesagt, bis hierhin und nicht weiter, also denen, die ihr Land ausgeraubt haben, und hat gesagt, ich bin Geheimdienstboss, ich weiß, wie das geht, und ich schmeiß euch raus aus diesem Land und in den Exilen, in die ich euch treibe, werde ich euch umbringen. So, und da sind dann viele immer noch steinreich geblieben. Er soll ja von allen der Reichste auch sein, wie man kolportiert.
Immer clever.
Und er hat es in einer Art und Weise gemacht, die wir selbst bei Trump nicht erwartet hätten, dass er einfach sein Land zu einer reinen Kulisse gemacht hat. Er durfte sich darstellen. Erinnere dich an diesen weißen Tisch, aber erinnere dich auch an diese 15 Meter hohen Tore, wo dieser Zwerg da durchgegangen ist, durch Spaliere von Menschen, die ihm ehrfürchtig unterlegen sind. Und dieses Volk steht auf solche Bilder. Und er ist, glaube ich, auch...
In Russland ist er der Zar, schon seit 5-6 Jahren, nennt ihn die Bevölkerung der Zar. Und aber die haben es nicht so wahrgenommen, bis dann Oliver Stone die Interviews gemacht
mit 100.000 hat. Toten aus seiner eigenen Jugend aufwarten. Das wird ihm das Genick brechen. Und deswegen ist der Widerstand im Krieg der ukrainischen Kräfte, dank dieser westlichen Waffen, die ja auch schon da waren, als er Kiew einnehmen wollte. Also die Amerikaner haben dann eine Menge schon hingeliefert von 14 bis 2020. Schon gut, notwendig.
Die Amerikaner natürlich haben ganz andere Interessen als wir. Ne? Wir haben Umsatz als Interesse, die wollen den Krieg am Laufen halten, die finden den Krieg gut gegen die Russen von den Ukrainern. Wir wollen eigentlich Frieden, wir wollen nicht riesige Flüchtlingsströme und wir wollen vor allen Dingen auch sozusagen Handel und Wandel wieder und langfristig eben. Selbst Henry Kissinger hat es gesagt, müssen wir natürlich den Russen doch wieder einen Tisch, die müssen doch wieder einbezogen werden, dafür ist das Land zu groß.
Nee, klar, das ist ja auch, und das ist unbestritten, aber nicht mit Putin und nicht mit Lavrov, nicht mit der ganzen Kamarilla
von Verbrechern. Da muss eine Änderung kommen, ein
Umsturz aber nicht, oder eine Umwahl. Wir sollten auch aufhören, unsere demokratischen Missionen immer weiterzuführen. Ja, Demokratie zeigt ja jetzt gerade seine Schwäche. Das sollten schon die Länder auch alle selber machen. Aber ein Mindestmaß an Vernunft sollte da sein und eben keine militärische Aggression. Gilt aber eben auch für die Amerikaner. Denn auch immer noch nach 6 Monaten Ukraine-Krieg, die Amerikaner sind militärisch wesentlich aggressiver als alle anderen Länder auf der Welt in den letzten 100 Jahren. Das ist so.
Ja, so ist es.
Jetzt sind wir durch.
Wir sind durch.
Ich habe gar keine Headline produziert heute. Ich muss jetzt den Text schreiben, ohne dass ich mich daran erinnere, worüber wir gesprochen haben. Ich habe auf jeden Fall ein
Gorbi ist tot.
Wer?
Gorbatschow. Ich habe gerade darüber geredet. Gorbatschow ist tot. Das wäre doch eine Headline.
Das ist doch keine Überschrift für meine. Hast du denn jemals unsere Podcast-Überschriften gelesen?
Nein, normalerweise nie. Aber ist egal. Ich lese die immer nur so am Rande. Wenn du die twitterst, dann lese ich die natürlich in der.
Dann schreibe ich, Gorbi lebt.
Nein, du kannst sagen, Königspudel trifft Boxer-Bull-Mastiff. Oder nee, was du auch schreiben könntest, wäre, dein Hund isst nix.
Trockenfutter.
Der Most Picky Hund, der hatte Belcanto Trockenfutter gegessen.
Nein, der Fiete ist der Sven Hannawald der Königspudel.
Ja, ach du Scheiße, Sven
Hannawald. Das ist die Überschrift.
Also, ja gut, kannst du von mir.
Ja gut. Hannawald der Königspudel, das ist eine gute Überschrift. Prima, vielen Dank, wir sind durch. Alles
genau, gut. Jetzt gehe ich zu Fuß rüber, da wo du sitzt. Und, aber ich mache erst mein Audacity zu Ende. Also, tschüss.